Matkwa. Der 200. Jahrestag der Schlacht von Austerlitz war nicht nur ein Anlass für verschiedene Gedenkveranstaltungen in der Region von Slavkov-Austerlitz, sondern auch das Thema einiger wissenschaftlichen Konferenzen, die in Prag, Brno, Brünn und in anderen tschechischen Städten veranstaltet wurden. Mit den Auswirkungen der napoleonischen Kriege auf die weitere Entwicklung in Europa befasste sich eine Historikerkonferenz, die am Vorabend des Jahres Tags der Schlacht in Prag abgehalten wurde. Mehr erfahren Sie von Martina Schneiberkova in der Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Schlacht von Austerlitz als Signal für Änderungen in Europa war das Motto einer internationalen Konferenz, die tschechische Historiker gemeinsam mit dem französischen Zentrum für Forschungen im Bereich der Sozialwissenschaften Ende November in Prag veranstalteten. Die Teilnehmer konzentrierten sich während der Konferenz unter anderem auch auf die Auswirkungen der Schlacht von Austerlitz auf die Geschichte der böhmischen Länder. Dem Historiker Zdeněk Beneš von der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag zufolge hatte das Ereignis eine große Bedeutung für die österreichische Innenpolitik sowie dafür, dass sich die K&K-Monarchie ihrer eigenen Identität bewusst werden konnte. Professor Eduard Maurer von der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität befasste sich in seinem Vortrag mit den demografischen Änderungen, die seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts in ganz Europa zu verzeichnen waren. Nach dem Vortrag bat ich Professor Maurer ans Mikrofon.
Brachten die napoleonischen Kriege bzw. vorher die französische Revolution wirklich so eine große gesellschaftliche Wende, die sich auf die weitere Entwicklung Europas praktisch bis zum 20. Jahrhundert auswirkte?
Ja, natürlich, aber sie waren nicht der einzige Grund dieser allen Veränderungen. Ja, aber jedenfalls haben sie Europas sehr beeinflusst und zwar positiv und auch negativ. Einerseits positiv, dass sie einige Errungenschaften der französischen Revolution in mehreren Ländern eingeführt haben, zum Beispiel Le Code Napoléon, also die neue Gesetzgebung. Aber an der anderen Seite, sie haben auch eine große Erregung Europas gegen Napoleon erweckt und damit auch der Beginn oder der große Schwung des europäischen Nationalismus, Bildung der Nationalbewegung in einigen europäischen Ländern, also so beiderseits.
Sie konzentrierte sich in Ihrem Vortrag auf den sogenannten demografischen Übergang, der um 1805 erst am Anfang war. Wodurch wurde er beeinflusst und wie waren die Voraussetzungen?
Ja, also dieser demografische Übergang, das war eine Erscheinung in der Sphäre der Reproduktion der Bevölkerung. Das heißt, ein Übergang von dem 1000 Jahre dauernden Regime der Reproduktion der Bevölkerung, der durch eine hohe Sterblichkeit und hohe Natalität gezeichnet wurde und zu einem neuen Typ der Reproduktion, manchmal intensiver, manchmal effektiver, das heißt bei kleiner Mortalität und kleiner Natalität, aber auch mit den Änderungen der demografischen Struktur, das heißt der Aufstieg der älteren Generation und dagegen der alten Generation, beziehungsweise dagegen die Verringerung des kindlichen Teils der Bevölkerung. Ja. Und die Ursachen dieser Veränderung sind sehr verschieden, weil es gab eigentlich zwei Prozesse, die parallel verliefen, nicht in demselben Tempo in jedem europäischen Staat und in jedem europäischen Land. Einerseits die Sinkung der Mortalität, der Sterblichkeit, das hatte ihre Ursache in mehreren Bereichen, das heißt zum Beispiel die Verbesserung der Nahrung, die Verbesserung der kommunalen Hygiene und endlich am Ende des 19. Jahrhunderts dann die rasche Entwicklung der modernen Medizin und auch vielleicht noch andere Einflüsse. Wir können hier nicht alles gründlich behandeln in diesem kurzen Gespräch. Ja, dagegen im Bereich der Natalität ist das eigentlich die Frage des Willen der Leute, die Zahl der Kinder zu regulieren. Also eine neue Weltanschauung auch, ja. Also das hängt mit allen diesen mentalen Veränderungen, die mit anderen Prozessen der Modernisierung im Zusammenhang stehen.
Jürgen Schlumbohm vom Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen befasste sich auf der Konferenz mit den Änderungen der ländlichen Gesellschaften im 19. Jahrhundert. Er sagte gegenüber Radio Prag:
Die klassische Sicht ist die, dass die ganze ländliche Gesellschaft und die agrarische Wirtschaft in der Zeit der Französischen Revolution und in der Zeit Napoleons sich fundamental änderte, indem das ganze alte Feudalsystem abgeschafft worden, die Bauern befreit wurden, die Leibeigenschaft aufgehoben worden, aber auch die Bauern freie Eigentümer wurden. Und ebenso klassisch ist die Sicht, dass diese Veränderung den Bauern die Möglichkeit gab, selbstständige agrarische Unternehmer zu werden und damit das große Wachstum der agrarischen Wirtschaft des 19. Jahrhunderts auslöste. Allerdings sind neuere Forschungen doch zu durchaus differenzierteren Ergebnissen gekommen. Zum einen wird darauf hingewiesen, dass das kein plötzlicher Bruch war, der durch die Französische Revolution und die napoleonischen Kriege und die napoleonische Herrschaft ausgelöst wurde, sondern dass dieser Prozess schon längst im 18. Jahrhundert begonnen hat, auf der anderen Seite aber mindestens bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gedauert hat, indem die Reformen nicht überall wie in Preußen wirklich in der Zeit Napoleons schon gestartet haben, sondern oft erst viel später nach den Revolutionen von 1830 oder 1848. Auf der anderen Seite wird auch darauf hingewiesen, dass nicht erst diese agrarischen Reformen den Bauern erstmals die Möglichkeit gegeben haben, auf die Märkte zu reagieren, auf die große Nachfrage der Städte, sondern dass sich dafür Anzeichen auch schon im 18. Jahrhundert finden. Und schließlich sehen neuere Spezialisten es so, dass zum Beispiel die kollektiven Züge der alten Landwirtschaft, die sogenannten Gemeinheiten, also das Land, das den Bauern eines Dorfes gemeinsam gehörte und die gemeinsamen Nutzungsrechte, nicht unbedingt einer Modernisierung im Wege gestanden haben, sondern dass es durchaus Möglichkeiten gab, dass ein solcher gemeinsamer Besitz und solche gemeinsame Rechte effektiv verwaltet wurden und insofern agrarischen Innovationen nicht unbedingt entgegenstanden.
Unterschied sich dieser Prozess vom Land zu Land oder von Region zu Region?
Im Einzelnen sind die Unterschiede enorm, je nach Region, je nach Land, nicht nur in der Frage, wann solche Reformen durchgeführt wurden, sondern auch in welcher Form sie durchgeführt wurden und zu welchen Bedingungen, mit wem, für wen diese Reformen besonders positive, für wen besonders negative Aspekte hatten. Etwa in Frankreich wurden ja die Feudalrechte durch die Revolution bedingungslos abgeschafft, während in den meisten Ländern Mittel- und Ostmitteleuropas die Rechte der Herren gegen Entschädigung aufgehoben wurden. Das heißt, die Bauern mussten eine erhebliche Entschädigungssumme bezahlen. Und so haben also viele kritische Historiker die These vertreten, dass etwa in den östlichen Teilen Preußens die Bauern enorm viel Land verloren haben, dadurch, dass sie den Herren als Entschädigung für die Feudalrechte Land geben mussten und dass auf der anderen Seite eine große Masse von mehr oder weniger proletarischen Landarbeitern entstanden sind, die dann auf den großen Gütern gearbeitet haben. Während in Frankreich die Position der kleinen und mittleren Bauern sehr gestärkt wurde durch diese kostenlose Aufhebung der Feudalrechte.
Am Mikrofon war Jürgen Schlumbohm vom Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen.